Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Der Tisch ist gedeckt.
Oh, was gibt's denn Leckeres?
Bierchen gibt's. Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottschaums, hübsch mit Apfelperlen.
Ich hab Flavor, also kau und schluck.
Also Paul, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, bist du direkt aus der Sauna gekommen und warst, glaube ich, im Eisbad davor gesessen.
So ähnlich, ja.
Und mittlerweile sind wir zurück in Mannheim und haben uns eine Woche später schon wieder vereint.
Wunderbar.
Ja, besser geht's kaum,
ja.
Ne?
Top.
Aus dem Speicher 7 Hotel in Mannheimer. Im Mannheimer Hafen, Zimmer Nummer 11.
Hafenzimmer. Hinten raus zum Hafen, nicht vorne zum Fluss,
ja.
Aber mindestens genauso schön.
Das sicherste Zimmer Deutschlands.
Wer hat das gesagt?
Der Paul hat es gesagt.
Achso, ja, hier gibt es noch einen Paul im Raum. Nicht beachten. Falls es irgendwie klickt, das ist der Paul, der macht ein paar Fotos.
Genau, Paul ist im Background, macht die Fotos. Die Sonne scheint hier rein, ist wunderbares Podcasterwetter, finde ich.
Einfach. Montagmorgen könnte nicht schöner starten die Woche, ne?
Absolut. Es ist ein bisschen frisch draußen, aber die Sonne scheint. Und ich finde, es ist sehr schön lichtdurchflutet hier. Ein sehr, sehr helles, gemütliches Zimmer. Hier würde ich gerne übernachten heute.
Ja. Ja. Mach doch.
Geht nicht.
Ist frei. Also zumindest sind wir
bis
jetzt.
Bis wir wieder raus sind, so lange ist es frei, ja. Wie warst du denn in der Sauna? Wo warst du denn?
Ich war im schönen Münstertal. Unten bei Freiburg, also Staufen, also Freiburg, da links Staufen und ins Münstertal rein, im Spielweg Romantik Hotel.
Mhm.
Hört sich romantisch an, war es auch, ist es auch dort. Ich war dort eine Nacht mit meinem Geschäftspartner und unserem Betriebsleiter vom Hagestolz. Der letzte Akt der 10 Jahre Party, ja. Bin eingeladen, eine Übernachtung und einmal alles auf den Tisch. Und alles aus dem Weinkeller von Donnerstag auf Freitag, war sehr schön. Ja, wir waren in der Sauna, in der Fasssauna draußen und dann sind wir noch in den Mühlbach reingehüpft. Also soweit es halt ging, weil es war arschkalt.
Aber die Option besteht, dass man direkt von der Sauna in den Mühlbach springt? Also das ist auch so gewollt oder habt ihr da so Whiteboys-mäßig über die Wald
und Wiese? Da ist nicht so viel Wasser drin. Also springen würde ich nicht, reinspringen würde ich nicht. Nein, wir haben uns reingesetzt.
Mhm.
Das war sehr schön.
Also du kannst das auch so wirklich dich kalt abduschen, das kriegst du hin, ohne dass dir irgendwie Kreislauf zusammenbricht oder was auch immer.
Ja, ich bin nicht so der Saunagänger. Bist du Saunagänger?
Nee, ich war schon ab und zu mal in der Sauna, hab das aber relativ spät für mich entdeckt, aber ich mag dieses danach eiskalt kann ich nicht. Also letztens ging mal das warme Wasser bei uns nicht zu Hause. Und dann hatte ich die Option, ja kalt zu duschen oder nicht zu duschen. Oder die dritte Option, die ich dann wahrgenommen habe, ist, mir Wasser abzukochen und mir das dann quasi bereitzustellen neben dran und mir das warme Wasser dann über den Kopf zu schütten, weil ich das einfach nicht kann. Ich kann nicht kalt duschen.
Oh, ich kann das schon.
Da zieht sich alles zusammen bei mir. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Aber das klingt auf jeden Fall interessant mit dem Spielhotel. Du warst auch noch im Museum, ne?
Ja, weil am Rhein ist um die Ecke, Da ist das Vitra-Museum, Also der Vitra-Campus und die haben dort vor, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube 2012 oder 2013 haben die dort so ein Museum, also so eine permanente Möbelausstellung gebaut, so ein Haus, So kubistisch und noch so einen zweiten Teil, also es gibt drei öffentliche Häuser, der Rest ist Campus und Werkstätten und Produktionsstätten. Und dort kann man sich halt auf alle möglichen Vitra-Möbel oder auch andere Möbel setzen. Und es ist architektonisch total spannend. Und natürlich ein Haufen Design-Leute um einen rum. So das hipste Museum-Publikum wahrscheinlich, dass man sich so vorstellen kann, international auch. Und da waren wir genau am Donnerstag 2-3 Stündchen so durchgelaufen. Es war sehr schön. Und dann sind wir abends, wie gesagt, ins Tal reingefahren, hatten dann tolles Dinner. Victoria Fuchs ist dort in charge.
Ah.
Genau.
Daher sagt mir das was. Ich habe die ganze Zeit überlegt, das klingelt, klar, okay, natürlich. Ja.
Hat sich auch noch kurz blicken lassen am Tisch. Wir haben sie eingeladen zu einem Glas Pinot, kam nicht wieder. Aber nee, das war wirklich sehr schön. Ich war da schon ein paar Mal, auch mit meiner Frau und Kind.
Ah, okay.
Und das ist wirklich super. Ist nicht so cool, geht nicht hin. Nee, es ist schwer, auch ein Zimmer zu kriegen dort tatsächlich.
Ja.
Also sowieso Essensreservierung, super schwierig.
Mhm.
Aber wenn du Zimmer buchst, kriegst du immer einen dazu.
Ja.
Und da sitzt man halt in so einer Stube, die ist 300 Jahre alt.
Ja.
Das ist so Traube-Tonbach-Style, irgendwie total urig.
Mhm.
Und das Essen ist halt sehr modern.
Ja, also ich habe sie jetzt mal ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Ich kenne sie nicht privat. Sie macht einen sehr netten Eindruck. Also sie hat jetzt auch, glaube ich, so einen kleinen Hype, weil sie halt auch einfach, was ja auch relativ selten noch leider ist, in Deutschland eine Küchenchefin ist, so, dass jemand halt da dann auch mal in den Medien präsent ist. Und sie hat so vom Thema her sich so dem Wild auch ein bisschen verschrieben, ne?
Ja, total, ja.
Das ist so, dass sie da so einen modernen Twist reinbringt, ne?
Also Tradition des Hauses war schon immer wild. Ja. Also der Schwerpunkt, weil sie auch selber schießen.
Genau.
Und machen auch selber Käse, backen das Brot selber. Es ist halt ein traditioneller Betrieb. Sie hat das übernommen, oder sie und ihre Schwester, die Christine, glaube ich, heißt ihre Schwester, die haben das übernommen vom Elternhaus, also von den Eltern. Eben, das ist ein Hotel, so Wellness-Hotel, man kann da Treatments buchen und es gibt halt irgendwie Indoor-Pool, Outdoor-Pool, und die haben das übernommen, weil ich glaube, der Papa hatte irgendwie einen Schlaganfall, oder also bin mir nicht sicher, aber sie mussten es auf jeden Fall übernehmen so, und die machen das jetzt, die Eltern sind auch noch am Start so, die Mutter ist eben auch noch in der Rezeption und macht die Tischeinteilung fürs Abendessen.
Sehr schön.
Aber es ist wirklich ganz toll, ja. Es war, wir haben sechs Gang gegessen. Paar Pullen Wein dazu, schön, also viel badischer Wein natürlich auf der Karte.
Ja.
Ich komme ja selber auch aus Baden, da kann ich schon mal was mit anfangen. Aber ja, es war sehr, sehr schön.
Geil, da bin ich ein bisschen neidisch.
Da musst du mal hingehen.
Da muss ich mal hingehen, ja. Wie lange fährt man denn von hier aus?
Zweieinhalb Stunden.
Okay, das geht ja. Boah. Vor allem, wenn man dort dann übernachtet und so.
Ja, ich empfehle zu übernachten, ja.
Gibt es auch eine Rutschbahn?
Nein.
So ein Bällebad?
Nein.
Okay.
Aber es gibt drei Saunen und Wahnsinnsblick. Und es gibt Waldhaus vom Fass. Keine Werbung, aber Waldhausbier, kennst du?
Mhm.
Lieb ich.
Ja, okay. Boah.
Gibt's hier, kriegen wir nicht in Mannheim. Also keine Chance.
Woran könnte das liegen, dass wir das nicht in Mannheim bekommen? Wieso ist es überhaupt so, dass man manche Dinge nur regional bekommt und
Das ist ja gut so.
Ja, aber ich finde es auch spannend, wenn du was für dich entdeckst und sagst, das finde ich so geil, das würde ich gerne auch mal meinen Gästen irgendwie zeigen.
Ich weiß nicht, also das unser Getränkelieferant, also unser Hausgetränkelieferant, der sitzt eigentlich in Hessen und der beliefert so bis Baden-Baden, glaube ich, macht der noch, aber drunter nicht mehr. Das heißt aber auch, er würde jetzt nicht nach Freiburg an die Rampe fahren und irgendwie Bier einladen. Weil die Brauereien liefern das in den meisten Fällen nicht, sondern die Getränke, also die Fachhändler, die fahren mit dem LKW hin und laden dann palettenweise ein, stellen sich ins Lager und dann kannst du es beziehen. Ich muss mal nachfragen. Aber wir sind auch seit 10 Jahren bei einer Brauerei, mit Dinkelacker aus Stuttgart, weil wir die persönlich auch gut kennen.
Mhm.
Bin ich auch mega fein mit. Aber ich, wenn ich in meiner Heimat bin, fahre ich immer in denselben Supermarkt. Das ist ein Edeka, liebe ich, bester Edeka ever, ja, Tim Zint heißt der, in Offenburg. Und da packe ich dann immer 2 Kisten Waldhaus ein.
Okay, aber für den privaten Hausgebrauch.
Für den privaten, ja. Und ich bin kein Biertrinker, aber das Bier, muss ich sagen, finde ich schon
das
besonders gut.
Das genießt du, okay, cool.
Obwohl ich neulich auch in Berlin war, arbeiten auf der Messe, wir waren abends essen und da gab es Waldhaus.
Ja.
Also dann irgendwie denke ich mir so, ja, weird. Also klar,
in
Berlin gibt es dann irgendwie doch so, ne?
Mhm.
Ah, Berlin
klar.
Halt.
Klar, krass. Weißt du noch, was du gegessen hast?
Das weiß ich
Abend?
Noch, ja. Das weiß ich
war
noch.
Es ein Menü oder habt ihr à la carte gegessen?
Menü.
Gehst du lieber à la carte oder Menü?
À la carte.
Ja. Das kommt bei mir aufs Restaurant drauf an. Also wenn ich jetzt Sterne essen gehe, dann gehe ich immer Menü all in. Also so viele Gänge, wie es gibt. Gerne auch vielleicht nochmal einen extra Gang eingeschoben, wenn irgendwie was auf der Karte steht. Ansonsten in normalen Restaurants, aber es ist ja kein normales Restaurant, wo ihr wart, dann nicht so à la carte. Also sind es dann auch eher so dass du dir ein eigenes Menü zusammenstellst, das heißt Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang, Dessert, oder sagst du, ja okay, eine Vorspeise, Hauptgang, Dessert, drei Gänge oder nur Hauptgang und Dessert?
Ich war ja schon ein paar Mal da und ich habe nie Menü gegessen. Und Menüs, da finde ich ja schon auch toll, weil sich ja jemand Gedanken macht so. Es gibt eine Dramaturgie, eine Kurve irgendwie, ne? So im Menü und dann auch mal zwischendurch was Frischeres und Fisch, Fleisch, Veggie und so. Aber ich habe Menü gegessen und habe aber den Zwischengang getauscht, weil ich das schon oft gegessen habe dort. Die machen Blutwurst und Pulpo. Das ist mega lecker. Ja, ja. Aber das habe ich halt bis jetzt immer gegessen. Und die hatten jetzt neu so einen Spitzkohlsalat mit Schweinebauch.
Ja.
Als Zwischengang, das habe ich getauscht. Nee, ich habe zuerst, wie immer auch, muss ich sagen, schon sehr gut. Ich bin schon großer Leberfan so. Und es gab Terrine mit so einem Quittengelee obendrauf, so einem Schokoladensalz und Traminer Auslese dazu, also Wein,
ja.
Süßwein mit Brioche, das war super. Danach hatte ich den Spitzkohlsalat mit irgendeiner Mayo und Schweinebauch. Hauptgang gab's Schulter, also Reh, Schulter geschmort einmal und Keule, dazu Schupfnudeln. Und Apfel und also Apfelbälle,
ja.
Und klar Sößchen und Gemüse. Dann gab es, also eigentlich als Dessertgang, aber als vorletzter Gang gab es so ein Parfait, so ein Krokant-Parfait mit Beeren, also irgendwas Rotes war dabei. Ich meine, da war auch schon die fünfte Flasche Wein offen. Aber und dann gab es noch Käse zum Nachtisch. Also als allerletztes gab es. Und wir haben noch einen eingeschoben, wir haben noch die Wildschwein-Dimsum gegessen. Weil das ist so Signature bei denen, ja.
Das ist dann dieser Twist, dieser moderne,
ja, ne?
Mit diesem leicht asiatisch angehauchten.
Ja,
klingt sehr lecker.
Sehr, sehr gut.
Wie stehen wir denn zu Schupfnudeln, Paul? Mögen wir Schupfnudeln? Schupfnudeln?
Ich liebe Schupfnudeln.
Du liebst Schupfnudeln. Okay.
Du nicht?
Bei uns gibt es das, ich sag mal, alle zwei Wochen, wenn ich arbeiten bin, meine Freundin zu Hause kocht, dann gibt es oft Schupfnudeln mit Sauerkraut.
Selbstgemachte Schupfnudeln?
Nee, keine selbstgemachten Schupfnudeln. Das Ding ist, dass meine Freundin sehr ungerne kocht. Sehr, sehr ungerne kocht. Und das aber so ein Gericht ist, was sie gerne isst und auch kann. Ne? Also es ist jetzt nicht kompliziert. Und das heißt, das ist so ein Gericht, das es dann öfters mal bei uns gibt. Und ich mag es eigentlich auch ganz gerne, aber Schupfnudeln ist auch so ein Ding wie Gnocchi bei mir, dass ich dieses teigig-kartoffelige in dieser Konsistenz nicht so gerne mag. Also sprich, eine Schupfnudel ist ja nochmal ein bisschen härter als ein Gnocchi, je nachdem, also wenn du es selbst machst sowieso. Ist
und sie ist halt Gnocchi. Scharf angebraten noch.
Ja, sie ist dazu, genau, ne? Sie hat noch diese Kruste. Und bei mir so eine Gnocchi-Pfanne gehört auch zu ihren Go-Tos, was sie da macht, mit so mediterranem Gemüse, sag ich mal, so Ratatouille-like. Da ist es auch so, dass sie die Gnocchis vorher anbrät.
Ja.
Sind auch nicht selbst gemacht, aber ey, mein Gott. Ich finde es ja auch schön, wenn sie das macht und wenn es schmeckt. Und mir schmeckt sie ja auch, aber ich finde halt, Schupfnudeln sind halt, und Gnocchis sind so Sachen, die stehen bei mir weiter hinten. So in der Liste, was würde ich heute gerne essen?
Mm.
Ist generell eh so ein Problem, was esse ich heute?
Ja, und dann ist halt auch so, klar, Schupfnudeln selbst gemacht und so am Dienstagabend.
Schwierig.
Ja, also man kann das schon machen, aber ist eigentlich überflüssig.
Ja, ja.
Ja.
Also die müsstest du halt irgendwie am Vortag vorbereiten und so. Die Planung fehlt da manchmal. Ja. Vor allem ist es halt so, wenn du nach Hause kommst und dann ist irgendwie ins Bett bringt Zeit und danach nochmal anzufangen zu kochen, dann isst du halt, oder würdest erst um 9:30 essen, keine Ahnung, das ist mir zu spät,
ja.
Ganz ehrlich. Da kann man dann auch mal auf solche Mittel zurückgreifen.
Ich gucke hier gerade an die Wand hinter dir. Sorry, ich nehme euch nochmal kurz ein bisschen mit hier. Wir sind ja hier im Zimmer 11, wie vorhin schon erwähnt, im Speicher. Und soll ich eigentlich mal erzählen, warum wir hier sind? Haben wir das schon angeteasert? Warum
wir haben es das letzte sind? Mal angeteasert. Ja. Vielleicht ist ja auch jemand Neues heute dabei, der es noch nicht weiß, warum.
Also wir haben uns überlegt, weil wir ja tête-à-tête hier den Podcast aufnehmen und wir jetzt also auch irgendwie nicht immer einen Raum zur Verfügung haben, der A gut klingt und B frei ist und so, habe ich mal die guten Freunde vom Speicher 7 angefragt, ein Hotel hier in Mannheim, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, einmal die Woche einen Raum zu belegen. Der kann auch ungemacht sein, weißt du? Also so ein used Hotelzimmer.
Genau.
Aber hier ist jetzt sauber, also das heißt, sauber ist immer sauber, aber hier sind schon die Betten gemacht. Weil hier einfach wahnsinnig viele tolle Räume sind.
Ja.
sehr unique auch, ja. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier sein oder dass wir das erstmal jetzt ermöglicht bekommen haben für dieses Jahr. Du sitzt auf einer grünen Samt-Couch, so ein bisschen Space Age, aber wohl die Farbe passt, glaube ich, nicht zur Space Age-Ära, aber so von der Form ist es sehr niedrig, sehr tiefe Couch und über dir hängen 4 Bilder.
Ja, jetzt sehe ich sie auch.
So Beduinen, würde ich sagen, könnte Marokko sein. Auf jeden Fall schön gerahmte Fotografien. Ich glaube, das sind Beduinen aus Marokko oder so. Und das ist auf jeden Fall ein tolles Bild. Letztes Mal waren wir ja in einem Konferenzraum, das war auch toll. Ja. Aber hier ist irgendwie fast wie zu Hause. Ne?
Es ist super gemütlich. Ich glaube, ich habe noch nie so gemütlich einen Podcast aufgenommen. Also die Couch, die würde ich mir direkt bei mir zu Hause reinstellen. Wie passe ich mich eigentlich gut dem Rahmen hier an? So mit den Bildern.
Sieht super aus.
Und der Couch. Sieht super aus. Ist auch gut.
Ja, ja, ja.
Das freut mich, wenn...
Ja. Du hast eine blaue Mütze auf.
Ich habe eine blaue Mütze auf.
Und die blaue Mütze und die grüne Couch, die funktionieren sehr gut.
Okay, krass.
Ich mache da gleich mal ein Bild und wir posten es auf Instagram.
Oha.
Ah ja, man kann uns folgen auf Instagram.
Kann man machen, ja.
Ja, ja.
Ey, mittlerweile steht es sogar in den Shownotes. Also das heißt, wenn ihr die Folge irgendwie bei Spotify oder Apple oder so aufgerufen habt, könnt ihr tatsächlich den Link auch direkt klicken. Genauso wie alle anderen Links, die wir hier reinhauen. Auch zum Speicher 7 Hotel haben wir einen Link in den Shownotes. Da könnt ihr mal auf die Internetseite kommen und auf jeden Fall auch mal hier übernachten. Ne? Das ist unbezahlte Werbung. Das ist wirklich einfach nur, weil wir es...
Ja, mach das mal.
Weil wir es hier wunderschön finden und einfach das eine gute Kombination ist zwischen den lieben Leuten vom Hotel und uns jetzt hier. Wenn ihr hier seid, in Mannheim auf jeden Fall hier mal rein.
Checkt mal aus. Es gibt auch eine tolle Bar unten.
Absolut.
So ein bisschen Hangout, auch im Sommer. Besonders toll, weil man guckt so, also man guckt auf ganz viel Kortenstahl, ne? Also so gerosteter Stahl.
Ja.
Und es sind so im Wind wiegende Wüstengräser und dann fahren so Containerschiffe vorbei und es gibt leckeren Pfälzer Wein und gute Tapas. Ich benutze das hier, diesen Ort tatsächlich als Erholungsort. Obwohl es eigentlich, also es ist Mannheim, aber es gibt ja nicht so viele, es gibt schon schöne Ecken in Mannheim, don't get me wrong, ich wohne ja hier, ne? Aber ich darf das schon sagen, ja, es gibt auf jeden Fall schönere Städte, ja. Mannheim ist so schön, weil die Akteure so gut sind und die Leute hier und dieser Ort ist wirklich besonders und sehr schön, gerade im Sommer kann man draußen sitzen und so auf Ludwigshafen gucken. Und sich ein gutes Gläschen Wein reinstellen. Nee, das wollte ich nur kurz erzählen, weil es hier gerade so schön aussieht mit dir auf der Couch.
Ja, gerne. Ich finde es gut, dass du das erzählt hast. Was ich gerne mal erzählen würde, ist, dass ich am Wochenende gekocht habe.
Oh ja.
Und zwar für den Blog. Für den Kau-und-Schluck-Blog habe ich gekocht.
Irgendwas mit Parmesan, ne?
Ja, irgendwas mit Parmesan, Risotto war es. Ich habe so ein Sepia-Risotto gemacht mit Sepia-Tinte und habe dazu ein Stück konfierten Kabeljau gemacht. Keep it simple ist so ein bisschen die Devise bei dem Blog. Simple, aber delicious und gorgeous. Das heißt, die Gerichte sind mit ein paar Zutaten nachzukochen, mit einem kleinen modernen Twist und nicht zu verspielt. Also ich mache da jetzt für den Blog und so jetzt hier nicht mit Gels und Blüten und Schäumen und so, sondern ja, keine Ahnung, mal schauen, wie viele Zutaten es am Ende werden. Das war jetzt ein Gericht, sage ich mal, das sich auf 3 Komponenten so reduziert und ich denke, so werde ich das auch weitermachen. Ich habe dann noch ein Gericht mit Enoki-Pilzen und Nordseemuscheln gemacht und daraus den Fond gezogen und daraus nochmal so eine Art Beurre Blanc gebundene mit Parmesan gemacht. Da war daher auch der Parmesan und die Verbindung war auch, dass ich das Risotto hatte und den Parmesan dafür auch nutzen konnte und aus dem Muschelfond, also ich hatte die Miesmuscheln vorher gekocht gehabt und hatte dann quasi den Fond und mit dem Fond habe ich mein Risotto aufgegossen.
Ah, das ist gut.
Und dementsprechend versuche ich bei dem Blog auch so ein bisschen zu schauen, dass ich vielleicht Dinge, die man dann zu Hause hat, dass man das halt auch weiter benutzen kann und nicht einfach irgendwie anfängt, Sachen zu kaufen und dann fliegen sie im Kühlschrank rum, du weißt wieder nicht, was du damit machen kannst. Ne? Das ist ja auch für mich dumm, als Produzent, sage ich mal, für die Bilder, mir einfach Dinge zu kaufen, für ein Foto was zu kochen und den Rest schmeiße ich weg. Das macht ja gar keinen Sinn. Deswegen versuche ich halt auch mehrere Produkte dann irgendwie in mehrere Gerichte zu verarbeiten. Das habe ich dann gemacht
löblich.
Am Wochenende. Genau.
Das ist löblich, ja.
Das war, wie gesagt, dieser Kabeljau mit Sepia-Risotto, dann die Miesmuscheln mit dieser Miesmuschel-Beurre Blanc und Enoki-Pilzen. Und dann habe ich noch Spaghettini, also so dünne Spaghetti mit Enoki-Pilzen und auch eine Beurre Blanc und Forellenkaviar gemacht. Oh. Ist sehr schön. Also ich freue mich drauf. Also es geht voran mit dem Blog. Ich bin auch mit dem Marcel jetzt gerade am Schreiben und Tun. Der wartet jetzt auf Rezepte von uns. Und Marcel hat einen sehr guten Vorschlag auf dich bezogen, mit den Drinks zum Beispiel, dass man da drüber nachdenken könnte, dass wir eventuell zu dem Essen einen passenden Drink haben könnten. Mhm. Könnte man drüber nachdenken, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Kabeljau mit dem Sepia-Risotto und dann kommt vielleicht ein Drink von dir so. Also es ist jetzt, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Das ist jetzt das erste Mal hier offiziell im Podcast.
Okay.
Es könnte, no pressure. Aber ich rechne mit Rezepten für Drinks, ne, keine Ahnung. Also da passiert auf jeden Fall was im Hintergrund und es wird sehr wahrscheinlich noch dieses Jahr launchen, wenn nicht im Januar 2023.
Das ist eigentlich anfängt. Ein guter Deal, Dennis, weil, also wenn du kochst und ich soll einen Drink dazu kreieren, dann muss ich das ja auch
dann
essen.
Dann musst du es ja essen, das ist korrekt, ja. Wie flexibel bist du, Paul? Ja. Kannst du Samstagmittags um 13.20 Uhr mal für eine halbe Stunde vorbeischauen und dann eventuell nochmal abends um 20.27 Uhr oder so?
Also wenn ich meine Frau und mein Kind mitbringen darf, dann ist das möglich, ja.
Das ist nämlich das Komplizierte an der Sache. Ich muss nämlich auch schauen, wie ich das irgendwie produziert bekomme. Samstag war nämlich auch so wieder der Fall, wie letztens am Montag schon, hatte ich auch schon mal erzählt, glaube ich, in Folge 0 auf Patreon, dass Samstag eigentlich vormittags auch Zeit gewesen wäre und das Spieldate von der Lady wieder ausgefallen ist. Das heißt, ich hatte nur noch den Nachmittag und konnte dementsprechend wieder nur 3 anstatt 5 Gerichte oder so kochen. So ist es im Leben. Man muss irgendwie machen, wenn es geht.
Deine Tochter schaut dir beim Kochen zu?
Die hilft mit und das schon sehr lange. Mhm. Also die ist schon fast beleidigt, wenn sie nicht mitkochen darf. Also wir haben so einen Learning Tower, sagt dir das was? So quasi so ein Holzstuhl, wo sie draufklettern kann und erhöht steht.
Ja.
Und den schiebt sie sich dann quasi vom Flur in die Küche rein und sagt so, ich will mithelfen, was kann ich machen? Und sie ist wirklich beleidigt, wenn sie nicht darf. Also es gibt natürlich halt immer so Situationen direkt am Herd, wenn es heiß ist und sie halt rumrühren will. Ne? Und sie versteht aber noch nicht, was es heißt, was Hitze bedeutet, wenn das auf, sie ist oft nackt, das muss man dazu sagen, sie mag Klamotten nicht so gerne. Und wenn sie da halt ohne Klamotten steht und, keine Ahnung, da in einem heißen Topf rumrührt und das auf die Haut spritzt, ne? Versteht sie noch nicht so ganz, aber sie liebt Kochen. Also sie liebt Essen und sie liebt Kochen, ist aber auch sehr verschnickt. Wie ist es beim Hugo? Ist der alles oder hat er auch so seine Phasen? Wahrscheinlich wie jedes Kind, oder?
Ich habe nur eins, deswegen ich kann nur von Hugo sprechen.
Ich habe nur eins.
Ich habe mir von Anfang an schon sehr viel Mühe gegeben, auch was Hugos Essen angeht. Ich habe schon hier und da mal was im Gläschen gekauft, aber dann halt eher sowas wie, keine Ahnung, so dieses Geflügel in dem Gläschen. Einfach nur, dass es ausgewogen ist, aber habe schon ganz früh auch immer die Essen selber zubereitet, dann vakuumiert und einen Froster. Und es gab es halt immer im Froster, so im relativ großen Froster auch. Ja. So einfach so kleine Pakete, da stand was drauf und hatten meistens unterschiedliche Farben, da konnte er sich was aussuchen. Und jetzt mittlerweile frage ich ihn, was er essen will. Und hat er gestern gesagt, er will Kartoffelbrei und Erbsen. Und dann habe ich noch so Kohlrabi-Sahne-Zeug dazu gemacht und die Erbsen halt mit ein bisschen Dill und so, ordentlich Butter und dann isst er das. Der isst aber auch Fisch, der isst auch Sushi, also rohen Fisch. Der isst eigentlich alles. Der isst alles.
Der isst alles.
Sauerkraut, Schupfnudeln.
Ja.
Da sind wir aber auch beim Thema.
Wir sind beim Thema. Ich wollte die Überleitung catchen,
aber du hast das schon kapiert.
Schlauer Mensch. Du kleiner Frechdachs. Also
unkomplizierter Esser.
Sehr gut. Dann sind wir beim Thema, ne?
Ja.
Kindheitserinnerung, Go-To oder der Pile of Shame, whatever. Wie ich da drauf gekommen bin. Es gibt ein Gericht, das ich ziemlich unterbewertet finde, was letztens mal in einem Gespräch wieder aufgekommen ist, dass ich komplett wieder verdrängt habe mit den Jahren, dass ich das sehr, sehr oft gegessen habe in meiner Jugend, so zwischen, keine Ahnung, als ich 16, 17, 18 war, so die Zeit rum, waren wir nämlich immer so eine, zwei Hände voll Jungs, die immer bei einem Freund zu Hause gechillt haben. Was man halt so macht mit 16, 17. Dann haben wir da sehr viel gezeichnet, weil das war alles so ein Graffiti-Circle. Und das war noch im Kinderzimmer halt von dem Freund von mir. Und damals ist es ja immer so gewesen, wo darf man hin, wenn man so eine Clique ist, wenn mehrere Leute sind, kannst du nicht immer zu 6, 7 irgendwie irgendwo auftauchen. Ne? Manche Eltern sagen dann, nee, das ist mir zu laut oder heute nicht, wie auch immer. Bei ihm ging es halt immer, das war ziemlich unkompliziert und da konnten wir da halt immer zeichnen und haben da auch sehr viel gezockt. Und irgendwann kam dann immer so ein kleines Hüngerchen, so gegen kurz vor 11. Und da gab es eine Pizzeria, die Pizzeria Paradiso. Das war bei uns auf der Gartenstadt in Mannheim.
Gibt es die noch?
Die gibt es nicht mehr. Deswegen können wir auch offen und ehrlich darüber reden.
Können wir keine Pizza essen gehen.
Können wir nicht mehr machen. Es wäre jetzt wahrscheinlich auch keine kulinarische Empfehlung heutzutage. Aber damals war das halt unser Go-To-Place, weil das einfach 5 Minuten entfernt war. Wir mussten einfach nur über so eine Straße laufen, konnten die abholen. Und die hatte halt nur bis 23 Uhr offen, diese Pizzeria. Dann haben wir aber gewusst, wir müssen noch was essen, weil wir halt einfach Hunger haben. Und danach gibt es nichts mehr außer Tanke. Und dann war erstmal immer das erste Problem, wer ruft an und wer holt es ab, ne? Weil keiner hatte Bock, da anzurufen und eine Bestellung für 7 Leute aufzugeben. Kurz vor 11 klingt immer, also wenn dann auch noch irgendjemand im Hintergrund lacht oder so, ne, dann kommen die sich ja auch verarscht vor. Vor allem, ja, wenn halt so eine jugendliche Stimme dran ist. Das, also früher war das so, dass ja immer so Fake-Anrufe und so waren, gibt es bestimmt heute auch noch. Und dann sind wir da halt.
TikTok-DMs ist jetzt heute eher aktuell.
Echt? Okay, ich habe auch gesehen, es gibt jetzt so eine Voice-AI von Elon Musk, ne? Können wir demnächst mal drüber reden. Kannst du die Stimme verstellen? Ziemlich gefährlich, wie ich finde. Auf jeden Fall.
Habe schon was gelesen.
Auf jeden Fall. Musste halt irgendjemand anrufen, irgendjemand musste es abholen. Und dann hat man da Pizza bestellt und manche Leute haben sich noch so Hamburger bestellt. Und was wir auch sehr oft bestellt haben, jetzt komme ich zum Punkt, war Käsepommes. Kennst du Käsepommes?
Naja, also Käse mit Pommes.
Käse mit Pommes.
Überbacken.
Es gab immer so Tüten, so weiße Papiertüten, wo so ein bisschen Isolierung drin war, damit es warm bleibt. Und da sind quasi die frischen Pommes reingemacht worden. Ich sag mal, die Tüte voll, halb voll. Dann eine Handvoll von so Schmelzkäse und nochmal Pommes und dann wieder Käse drüber. Und dann zugemacht, dann ist der Käse ja da so ein bisschen wie so ein Klumpen einfach drin geschmolzen. Das war so ein Ding, das habe ich sehr oft gegessen. Käsepommes.
Käsepommes.
Käsepommes hat sich das genannt. Es hieß einfach nur Käsepommes. Gab es das bei euch bei der Pizzeria nicht?
Nee. Mhm. Habe ich auch noch nie gegessen.
Ja.
Ich habe mal Pommes mit Käsesoße gegessen, das fand ich aber abartig.
Ich glaube, die Weiterentwicklung von Käsepommes sind Poutine. Im entferntesten Sinne. Eine Poutine ist ja eigentlich so ein kanadisches Traditionsgericht, wo quasi Pommes mit so einer Bratensoße und Käsewürfeln, Cheddar oder so sind und die schmilzen dann. Und dann gibt es ja jetzt auch ganz viele so Unternehmen, ich glaube weltweit, diese Poutines weiterentwickeln mit so Toppings. Pommes mit Topping im Endeffekt.
Das habe ich auch schon gesehen auf Social Media.
Genau.
Pommes mit Topping. Ja, genau.
Ja.
Also so dann irgendwie Mexican-Style mit Salsa und Chili con Carne und so.
Ja.
Stimmt, ja.
Ja, und die Käsepommes war halt einfach so mein Go-To, die ich halt immer geil fand. Und letztens habe ich drüber nachgedacht, warum esse ich das nicht mehr? Ich glaube, ich esse das nicht mehr, weil es einfach fettig ist und einfach auch keinen guten Ruf hat, Pommes mit Käse. Aber um ehrlich zu sein, ist es geil.
Also ich liebe Pommes und ich liebe Käse, spricht nichts dagegen. Ja?
Also es muss halt auch wirklich so aus dieser Tüte kommen, auf die Hand. So Streetfood-mäßig. Ja, ja. Also dass du wirklich so auch mal so einen Klumpen Käse in dein Maul steckst. und am Ende ist kein Käse mehr da. Aber ja, das ist so ein kleines Go-To gewesen bei mir. Wie war es denn bei dir? Hast du so Momente gehabt?
Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen. Also jetzt nicht so mega ländlich, Offenburg ist jetzt kein Dorf, also das Dorf neben Offenburg ist schon ein Dorf. Da gab es jetzt auch keinen, da gab es halt so einen Bäcker, wo halt sonntags immer die Omas sich getroffen haben. Es gab schon auch einen Döner, klar, aber ich habe irgendwie von zu Hause so dieses so Quality Food schon sehr krass mitgekriegt. So. Mhm. Also bei uns wurde immer frisch gekocht. Auch Wahnsinn, also wenn man da heute drüber nachdenkt, als erwachsener Mann, Schule, also an die Kindergartenzeit erinnere ich mich jetzt nur noch so sehr, sehr vage, muss ich sagen, aber damals gab es ja auch noch keine Ganztagesschule. Da war um 13 Uhr Schluss
13.10 Uhr, ja.
13.10 Uhr war Schluss und manchmal hat man noch Sport gehabt mittags und da war 15.30 Uhr max. Heute ist ja Betreuung bis um 16.30 Uhr. Ne? Mhm. Also hier zumindest, was ich aus der Stadt höre, so, ja. Also nee, meine Mutter hat, mein Papa hatte die Praxis unten drunter im Erdgeschoss und meine Mutter ist mittlerweile in Rente, aber war Sozialpädagogin und die hat ihr jeden Tag gekocht. Also vielleicht einmal die Woche, nee, stimmt nicht, einmal die Woche sind wir immer zu den Geigers gegangen. Das machen die bis heute noch, jeden Freitag, entweder bei denen oder bei uns. Bei uns zu Hause wurde schon sehr gut und immer frisch gekocht, mhm, muss man sagen. Also Tiefkühlpizza erinnere ich mich gar nicht. Pommes aus dem Ofen eigentlich auch nicht. Bei uns, also was ich irgendwann angefangen habe, literweise in mich reinzuleeren, ist Pfanne-Eistee. Also da erinnere ich mich extra. Also es gibt diese 2 Liter Grüntee, ja, diese Grüntee-Pfanne. Also als ich 15, 16 war, und da gab es immer Pfanne-Eistee, Grüntee.
Unbezahlte Werbung.
Whatever, nee, ja. Aber tatsächlich, also meine Kindheitserinnerung, was bei uns früher sehr, sehr, sehr oft gab, ist tatsächlich Süßspeise. Also Grießbrei und Milchreis.
Ja.
Das gab es einmal die Woche und das mache ich bis heute. Also meine Frau wollte gestern Abend noch Grießbrei machen. Ich hatte gesagt, naja, heute nicht, aber wir machen es heute. Aber schön mit Eisschnee auch dann untergehoben, damit er fluffy wird, ja, und dazu dann hausgemachtes Kompott, also Apfel oder Pflaume oder Birne, was halt so auch ein bisschen Saison hat. Mhm. Rhabarber. Grießbrei eher dann so mit Zimtzucker.
Butter?
Ne, Zimtzucker.
Ja, ja, Butter, Fragezeichen. Nee. Weil
echt?
Das gab es bei uns immer.
Mit zerlassener Butter oben
also drauf? Einfach so ein Stück Butter drauf.
Ach, so ein Stück Butter drauf?
Also, ja, genau. Also der heiße Grießbrei in den Teller, Zimtzucker oben drauf, ja, und dann so ein Stückchen Butter.
Nee, das gab's bei
uns. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil die Butterbande einfach die beste Bande der Welt ist, sondern weil Butter das Ganze noch einfach mal ein bisschen mehr aufwertet. Ich weiß nicht, warum meine Mutter das drauf gemacht hat, aber es war einfach so. Ich kannte das nur so. Mit Butter.
Nee, kenne ich nicht.
Geil, musst du mal probieren.
Mach ich mal.
Mach das.
Pfannkuchen.
Mhm.
Und dann Spezialität des Hauses, Kratzele.
Was ist denn das?
Weiß ich nicht.
Nee,
Kratzele, kennst du nicht?
Nee, kenn ich nicht. Erzähl mal, was ist ein Kratzele?
Na, Kratzele ist der erste Pfannkuchen.
Mhm.
Der nicht funktioniert. Das heißt, der wird zerpflückt. Ist eigentlich wie ein Kaiserschmarrn, nur halt als, also nicht
die so. Die arme Version vom Kaiserschmarrn.
Genau, ja.
Der
traurige Kaiser. Der traurige kleine Bruder des Kaiserschmarrns. Kratzele, nee, und dann dazu halt Puderzucker und Apfelmus.
Mhm.
Kratzele, genau. Ja. Also Süßspeisen schon und ich bin kein Süßigkeiten-Typ.
Ja.
Also ich bin nicht so der Fruchtgummi-Typ so, aber ich bin totaler Eistyp,
ja,
und so Süßspeisen. Also mag ich schon gerne und mache ich und machen wir auch regelmäßig zu Hause. Finde ich schon super.
Okay.
Grießschnitten zum Beispiel oder Apfelküchle.
Ja, ich merke schon, wo es hingeht. Das ist,
genau, also so ausgestochene Apfelscheiben in
so Beignets, Apfelbeignets.
Eigentlich so Panierteig irgendwie.
Ja, Wein und oder Bierteig.
Aus,
ja.
Genau, und dann ausgebacken.
Ja.
Das ist auf jeden Fall Kindheitserinnerung bei mir.
Voll gut. Was machst du auf der, du hast gesagt, du machst Apfelmus auf dem Pfannkuchen.
Ja, oder Apfelmus oder Marmelade.
Mhm.
Zimtzucker geht auch, finde,
ja,
ich auch gut.
Ja,
ja, so Kompott finde ich schon gut.
Okay. Bei uns war immer früher Pflaumenmarmelade drauf.
Oh, ja.
Ist auch geil.
Ja. Oh ja, Pflaumenmarmelade. Kurzes Ding, Pflaumensaft.
Ja.
Gab es jetzt im Hotel, wo ich war, am Donnerstag früh morgens, gab es am Frühstücksbuffet Pflaumensaft. Hey, mindblowing. Also ich kenne das ja noch von früher.
Ja, ja.
Aber vergisst man.
Vergisst man, ist aber auch eine kritische Kombo, wenn du davor viel Wein und viel Bier getrunken hast und am Morgen Pflaumensaft trinkst.
Ist das so?
Na klar. Also wenn du Glück hattest, dann hast du es nicht gemerkt, scheinbar. Also hast du Pflaumensaft getrunken?
Ja.
Weißt schon, was damit passiert. Ne? Also wir geben das der Leni manchmal, wenn sie Verstopfung hat.
Okay,
das,
wow,
ist einfach ein Fakt. Das ist einfach, gut, ein Triebmittelpflaume.
Also ich kenne auch dieses, ja, diese Dörrpflaumen, die man dann irgendwie als Löser.
Exakt. Aber Pflaumensaft aber genauso.
Nee. Also ich meine, wir haben irgendwie 6 Pullen Wein getrunken, ein paar Bierchen und ein paar Schnäppe.
Ja, eben.
Aber war okay.
Habt ihr ein Ritual am Wochenende? Also bei uns ist es so, wir gehen samstags immer auf den Markt. und holen dann Dampfnudeln mit Vanillesoße. Mhm. Das ist eigentlich fast jeden Samstag gibt es das bei uns zu Hause. Das so einmal über den Markt schlendern. Dann nehmen wir die Dampfnudeln und die Vanillesoße mit und dann wird das dann quasi noch warm zu Hause gegessen. Und wenn es das nicht gibt, dann mache ich Pancakes zu Hause. Das ist irgendwie so unser Samstag, unser Frühstück.
Cool.
Das wir so machen.
Cool.
Ja, das sind ja auch so Süßspeisen, die man gerne mag. Ne?
Ja.
Also wobei Dampfnudeln nicht wirklich eine Süßspeise ist, aber je nachdem, wie man es halt kombiniert. Ne? Also
ja, die Pfälzer machen es ja irgendwie mit Kartoffelsuppe.
Und
ne?
Weinsauce.
Genau.
Ja.
Ich kenne es aber auch eher als Süßspeise, muss ich sagen.
Ja.
Also auch vom Skiurlaub irgendwie Germknödel. Ist ja eigentlich dasselbe, nur mit ein bisschen Pflaumenmarmelade drin.
Stimmt,
ja.
Stimmt.
Wir essen schon, wir gehen einmal die Woche Kuchen essen. Aber wir gehen dann irgendwo hin.
Ist wirklich classy, mit einem Kaffee,
ja.
Stück Kuchen oder ja. Torte.
Ja, aber schon so ja. Irgendwie, also es gibt ja schon zwei, drei gute Kaffees hier in Mannheim, die den Begriff einer guten Kaffeezubereitung entsprechen. Nämlich gute Bohnen kaufen, sich Mühe geben bei der Temperatur und so weiter und so fort, die Milch nicht verbrennen lassen. Also wir gehen jetzt nicht in einen Kaffee, wo es noch so Pottkaffee gibt. So, ne? Schon, ja. Also ich trinke auch gerne Filter, aber ich bin seit sehr langer Zeit auch schon mit Siebträgermaschine zu Hause. Also bestimmt schon, nein, 15 ist übertrieben, aber 12, 13 Jahre auf jeden Fall schon. Ich bin absoluter Kaffee-Freak, trinke am Tag 10 Doppios, so roundabout.
Ne?
Also schon richtig viel.
Aha.
Also tatsächlich tue ich das. Ja.
Andere Pauline.
Ich esse ja tagsüber nichts. Also ich esse einmal nur am Tag. Ich esse nur abends.
Ernsthaft?
Ja.
Wie hältst du das durch?
Kaffee.
Okay.
Keine Zeit.
Und du musst wenig pinkeln für das, dass du so viel Kaffee trinkst?
Ich muss sehr wenig pinkeln, ja.
Krass. Ist einfach ein guter Körper, guten ja, Stoffwechsel.
Ja, scheint zu laufen. Nee, und da gibt es halt dann in den Cafés, die wir besuchen, gibt es meistens Käsekuchen.
Ja.
Und Hugo liebt Käsekuchen. Und wenn wir Glück haben, gibt es Käsemandarinenkuchen. Und das ist sein Ding. Und wenn es kein Käsemandarinenkuchen gibt, dann das Problem.
Aber großes Problem.
Weil Hugo
oder?
Weiß ganz genau, was er will. Und er sagt dann auch, nein, wir gehen jetzt, sagt er dann.
Ja.
Und dann müssen wir ins nächste Café gucken, ob es da Käsemandarinen gibt. Und wenn es da auch keinen gibt, dann müssen wir tatsächlich zur Bäckerei fahren, also zu der Traditionsbäckerei in Mannheim, die halt den Käse-Mandarinkuchen für die Kaffees teilweise machen.
Ja.
Dann müssen wir dort ein Stück Kuchen zu Hause essen.
Ja.
Aber ansonsten gibt es so Ritual bei uns in unserer jungen Familie, gibt es eigentlich keinen. Es gibt wiederkehrende Gerichte, die wir oft kochen. Das ist zum Beispiel Spaghetti Bolognese.
Ja.
Oder halt Ragout, ne? Irgendwie manchmal auch ein bisschen aufwendiger, manchmal mit großem Fleisch geschmort oder halt klassisch mit Hack. Salsiccia, Ragout, whatever. Das gibt's schon oft. Und wir hatten früher mal so Fischstäbchen, Spinat, Kartoffelbrei, Ei.
Ja.
Weil das auch was aus meiner Kindheit, was es oft gab, tatsächlich.
Ihr habt Fischstäbchen mit Spinat und Ei kombiniert?
Und Kartoffelbrei.
Kartoffelbrei verstehe ich.
Ja.
Das Ei finde ich komisch.
Ja, das Ei, also
in
das.
In was für einer Form ist das Ei?
Ja, also Spiegelei.
Spiegelei.
Und wenn du das aufschneidest, dann läuft so der Saft irgendwie über den Teller. Und
sunny
dann hast
side
so,
up.
Genau, sunny side up. Und dann hast du diesen Mock da auf dem Teller, dieses grün-gelbe.
Ja,
und das ist eigentlich eine geile Soße.
Ja, auf jeden Fall. Aber also ich kenne das Gericht mit Spinat, Kartoffelbrei und Spiegelei. Also das gibt es bei uns auch. Aber Fischstäbchen ist ein eigenes Gericht, separat mit Möhrchen, Erbsen und auch Kartoffeln, Stampf oder Salzkartoffeln oder so. Mhm. Ja, es ist, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute so eine Kindheitserinnerung, die zwei Sachen. Und schön, warum nicht? Also ist ja auch ein leckeres, preiswertes, schnelles Gericht.
Eben.
Hands down. So,
eben.
Ist einfach so.
Ja, weil, also, ich meine, du wirst das auch kennen, am Wochenende. Der Samstag ist eigentlich immer Kochtag bei mir, also da koche ich aufwendiger, wenn ich nicht abends arbeiten muss, selbst dann koche ich auch aufwendiger samstags. Es ist halt auch so ein bisschen Samstag irgendwie Flasche Wein aufziehen, 14 Uhr und so, ein bisschen so Tradition.
Daydrinking?
Ja, also ich meine, ich bin ja schon Weintrinker zum Essen und da muss man ja auch gucken, was passt.
Muss man gucken, definitiv. Was passt zum Fischstäbchen?
Richtig. So, wichtig. Dann hat man drei Ideen und dann geht man entweder in den Keller oder man geht zum Weinhändler und sagt, heute Abend gibt es Fischstäbchen, was trinke mal? Und dann sagt er, ja, Chardonnay oder vielleicht was Restsüßes von Riesling oder probier doch mal das. Und sage ich, okay, nehme ich alle drei mit. Und dann machen wir drei auf.
Mhm.
Und dann probieren wir und dann trinken wir den, der passt, abends zum Essen und die anderen beiden bleiben halt übrig für den Sonntag oder für den Montag oder so.
Mal eine kurze Frage für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht nicht so die Ahnung von Wein haben. Was ist denn, wenn du so eine Flasche aufziehst? Wie lange können die, wenn sie keine speziellen Utensilien haben, um die Sache haltbar zu machen, wie lange können die im Kühlschrank behalten?
Das ist unterschiedlich.
Gehen wir mal von Normalpreiswerten oder Durchschnittsweinen aus.
Was ist denn preiswerter Durchschnittswein für dich?
Sagen wir mal 10, 15 Euro.
Oh, das ist ein guter Preis.
Ja.
Also ich sage immer, 10 Euro sollte man schon ausgeben für eine Flasche Wein. Ja. Alles, was drunter ist, also so Supermarkt 5 Euro, ist zwar auch Wein, aber kein Qualitätswein.
Ja.
Supermärkte kaufen anders ein, natürlich wie Weinhandel. Ne? Die sagen, also selbst wenn sie sagen wollten, wir würden gern vom Weingut XY einen Wein, wir können den für einen Preis bekommen, so viel Menge haben die gar nicht.
Ja,
ne? Also exakt. Wenn Aldi einkauft, das ist alles Industriewein, muss man einfach dazu
ist
sagen.
So.
Ne?
Ja.
Ich meine, ich hatte auch meine ersten Kochanfänge, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch für andere Leute zu kochen und mit Wein zu kochen.
Mhm.
Da habe ich auch Primitivo gekauft aus dem Aldi.
Ja.
Vor 15 Jahren.
Ja.
Weil klar, wenn ich Boeuf Bourguignon koche, schütte ich da jetzt auch kein 45 Euro Spätburgunder aus dem Burgund rein. Da nehme ich schon auch einen Koch Spätburgunder. Mhm. Ne? Aber wenn man Wein aufmacht, ist das ganz unterschiedlich tatsächlich. Ne? Es gibt halt Weine, die sind ein bisschen naturaler gehalten, sage ich mal, also wenig geschwefelt. Also Schwefel um ihn, ne? Also es nicht so. Also ein bisschen trüb, ne? Sieht aus wie so ein Kellerbier, man hat so Sedimente noch drin und wenig Schwefel, also dieses Wort Naturwein ist ja gerade auch schon schwer hip so irgendwie, habt ihr auch Naturwein? Sag ich, ja, im besten Fall ist jeder Wein Naturwein, ne? Das ist ein Naturprodukt und das Wein, also das Wort ist jetzt so ein bisschen, ist ein bisschen Modeerscheinung, aber ich würde sagen, rot wie weiß gibt sich eigentlich nicht viel. 5 Tage, wenn es ein anständiger Wein ist, 5 Tage auf jeden.
5 Tage.
Im Kühlschrank aber. Also Rot stelle ich auch in den Kühlschrank.
Ja.
Ich trinke Rot eigentlich generell immer angekühlt.
Ist so ein Ding mittlerweile. Mit diesem angekühlten Rotwein.
Ja,
das hat es früher nicht gäbe, gell? So kalte Rotwein. Ich sag,
ja, weil früher war der Weinstil halt auch ein anderer. Ne? Da hat man halt die volle Frucht gewollt. Man wollte Alkohol, also 14,5-15%. Man hatte so richtige Fruchtbomben, die wirklich sehr schwer waren. Und heute, also der Style, der gefahren wird, ich meine, selbst im Bordeaux, ja, selbst im Bordeaux werden die Weine ein bisschen filigraner ausgebaut und gehen ein bisschen filigraner raus. Bedeutet auch, man kann es halt auch ein bisschen jünger trinken, was ja auch schön ist. Ne, das ist ja immer frustrierend, so kaufst eine Flasche für 60 Euro und dann sagt der Winzer zu dir, ja, aber lass mal noch 10 Jahre liegen.
Schwierig.
Schwierig so, ja. Also, aber nee, ich trinke roten Weiß eigentlich bei der gleichen Temperatur. Und ich finde, Wein darf oder muss ein paar Tage im Kühlschrank aushalten. Das muss er können. Wenn er das nicht kann, dann ist es ein schlechter Wein.
Das hat aber die Frage nicht beantwortet.
Doch, 4 bis 5 Tage.
Also nein, ja genau. Weil du meinst, dass wenn das nicht kann, das ist ja, ich meine jetzt, wenn die Leute keine Ahnung davon haben, dann wissen sie auch nicht, wenn er schlecht ist. So. Also was sind denn so die Zeichen dafür, dass so ein Wein nicht mehr gut ist? Im Endeffekt verändert er sich ja so oder so.
Er oxidiert.
In
allererster Linie, ja. Das ist das, was der Korken oder der Schraubverschluss verhindert. Luft.
Mhm. Mhm.
Das heißt, er fängt an zu oxidieren.
Ja.
Und das merkt man auch, wenn man einen Tag mit einen Wein mit Schraubverschluss nach 4 Tagen aufmacht, dann fängt er so an zu zischen. Also der gärt.
Ja. Ja.
Nach. Und diese Oxidation, die ist dann im, also wenn man das schmeckt, oder also man schmeckt das eigentlich schon, ja, das ist so dieses Wort, der Wein korkt.
Ja,
ich sag immer, der Wein hat einen Fehlton. Also wenn irgendwas dem Geschmacksbild nicht mehr, wenn es nicht mehr harmonisch ist, wenn er sauer wird oder wenn er anfängt so zu zibbeln auf der Zunge, dann sind das für mich so Fehltöne. Ich hatte jetzt gerade irgendwie eine Weinbestellung bei einem Weinhändler, da hatte ich 6 Flaschen von einem Wein bestellt und ich habe 2, also selber Jahrgang, ich habe 2 aufgemacht, weil der erste schon fehlt und der zweite hat auch einen Fehlton, der hat er dann zurückgenommen. Und er hat dann mit den neuen Jahren geschickt und da merkst du, okay, alles klar, also so soll er dann wirklich schmecken.
Mhm.
Aber man kann auch um diesen Fehlton rumtrinken. Das ist nicht immer so, dass er dann ungenießbar ist.
Ja, ja.
Aber klar, wenn man halt ein bisschen Geld ausgibt für eine Flasche und hat dann einen Fehlton, dann kann man den schon zurückgeben. Ja. Also ich mache das schon konsequenterweise. Ja. Ich sage, für Händler, Flasche schlecht, weil er kriegt den ersetzt vom Produzenten. Das passiert. Aber also gerade, ich finde bei Riesling zum Beispiel trocken so, wenn das anfängt so zu zippeln auf der Zunge, dann ist er, also entweder zu zippeln oder er schmeckt halt wirklich flach, er verwässert in Anführungszeichen, ich mache gerade so Anführungszeichen. Wenn er halt nicht mehr so die Power hat, ich finde, dann ist er durch. Und das machen wir also im Geschäft schon auch, dass wir halt, wenn ein Wein nach dem Wochenende, wenn wir Samstag den letzten Tag offen hatten, wir machen dienstags auf zum Beispiel und dann probieren wir schon auch die Weine durch und sagen, ey, pass auf, der geht noch oder der geht nicht mehr. Und dann muss man es halt wegschütten.
Okay, das hat die Frage sehr gut beantwortet. Danke dir, Paul.
Ja, sehr gerne.
Ich würde gerne nochmal zu dem Käsekuchen kurz zurückkommen vom Hugo. Wir waren ja in San Sebastian und da kommt der Burnt Basque Cheesecake her oder der San Sebastian Cheesecake und wir waren ja in dem Restaurant Kaffeekuchenhaus wo der quasi erfunden worden ist. Und das war der beste Käsekuchen meines Lebens. Und ich habe den vor 3 Wochen circa mal zu Hause probiert, nachzubacken, besser gesagt. Und ist nichts geworden, Paul.
Ich habe es gesehen. Das war sehr enttäuscht. Ja. Aber warum ist dann nichts geworden? Also was ist denn die Besonderheit bei diesem Burnt Cheesecake?
Er hat mehrere Besonderheiten. Die erste Besonderheit ist, er hat keinen Boden. Das heißt, unsere Käsekuchen haben ja meistens einen Boden.
Mürbteig, in
der
Regel, oder was?
Genau. Ja. Und der kommt komplett ohne Boden aus. Und er ist viel höher als unser Käsekuchen. Das heißt, du brauchst so eine 22 oder 28 Zentimeter hohe Springform, um den zu backen. Ich hatte aber nur eine größere Springform, sprich flacher. Ich glaube, das war auch der Fehler, warum mein Käsekuchen nicht so geworden ist, wie er hätte sein sollen.
Ich habe eine hohe.
Sally hat bestimmt auch hohe. Sally hat bestimmt auch hohe. Ich hatte die nur nicht zu Hause. Und im Endeffekt ist da nur Frischkäse drin, Sahne, Zucker, Stärke oder Mehl und Ei. Das war's. Das sind die Zutaten, die da drin sind. Und im Endeffekt verrührst du einfach nur alles mit so einem Schneebesen. Geil, super. Gute Erklärung. Und dann gießt du das in die Auflaufform. Die Auflaufform sollte im besten Fall eine Springform sein, die mit Backpapier ausgelegt ist. Da kommt es auch drauf an, das soll nicht schön aussehen, dieser Burnt Basque Cheesecake. Der kann am Ende, an den Kanten, kann der ruhig so Knicke haben oder eingedetscht sein und oben ist er wirklich schon verbrannt. Also das soll so aussehen. Also er ist wirklich dunkel oben. Das ist eine andere Besonderheit. Die nächste Besonderheit daran ist, dass du unsere Käsekuchen sind ja stichfest, ja, auch so ein bisschen krisselig, je nachdem. Und dieser Basque Burnt Cheesecake ist einfach eine Creme. Also du löffelst das so runter und du hast wirklich wie so eine, nicht Creme Brûlée, aber halt auf jeden Fall eine sehr cremige Konsistenz. Und das ist halt wirklich so super lecker, weil das so Frischkäse, Sahne, buttrig, ne, das ist einfach, ja, also ich kann das nur empfehlen. Ich werde das jetzt für den Blog auch so lange probieren, bis es das perfekte Käsekuchenrezept ist und dann kommt es auch auf den Blog. Und dann solltet ihr das nachmachen, weil ich bin auch jemand, der nicht oft backt oder backt, aber das ist was, das echt 10 Minuten, dann hast du das Ding gegessen. So. Dann kannst du in den Ofen schieben, lässt es, du musst halt natürlich 4-5 Stunden auskühlen lassen, bis du ihn halt anschneiden kannst, weil du holst ihn schon so aus dem Ofen und er wackelt, ne? Das ist so gewollt.
Er muss noch nachbinden.
Er muss noch schon nachbinden, ne? Genau. Aber das ist der leckerste Cheesecake meines Lebens gewesen und ich würde es gerne mit euch teilen, da draußen. Cheesecake, San Sebastian.
Also ich bin auch riesiger Käsekuchen-Fan, aber nicht so von diesem New York Cheesecake. Ja. Das ist mir zu schwer.
Okay.
Das ist mir zu fest. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und ich habe mal ein Käsekuchenrezept, und zwar ein japanisches Käsekuchenrezept, gefunden.
Mhm.
Durch Instagram, glaube ich, von so einer, da gibt es so ein ASMR japanischer Koch, oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, weil man sieht nur die Hände.
Ja.
Es sieht eigentlich aus, es sind eigentlich aus wie Frauenhände, aber ich glaube, es ist ein Typ. Ich weiß es nicht.
Hat sehr schöne Hände, der Mensch.
Sehr schöne Hände. Oh Gott, deswegen hat er schöne Hände. Und der macht so diesen Wobbly, dieser Wobbly Cheesecake und dann halt auch mit Matcha oder mit Schokolade und so. Und ich habe da auch, deswegen habe ich so eine hohe Springform, weil der muss, ist auch ohne Boden, klar, und der geht und darf aber nicht einfallen. Das ist die Schwierigkeit. Und das habe ich mal nachgebacken. Es hat auch 4-5 Anläufe gebraucht und dann konnten wir alle keinen Kuchen mehr essen. An dem Tag, es war auch ein Samstag, im Winter, auch im Covid-Winter war das auch, da war noch Covid, richtig, das war sogar Lockdown, glaube ich. Da habe ich fünf Kuchen gebacken an einem Tag und der letzte war mega lecker, aber wir haben dann irgendwie die Hälfte doch an den Nachbarn gegeben. Genau, also Käsekuchen, ey, schreibt mal oder schickt mal auf hier, wie heißt nochmal die Plattform?
Discord.
So, sorry. Neue Application für mich. Discord, schickt mal eure Rezepte rein, weil Käsekuchen kann so viel mehr als nur Käsekuchen.
So sieht's aus. Hast du ein Produkt der Woche dabei, Paul?
Ja.
Das Produkt der Woche.
Unbezahlte Werbung.
Ich bin sehr gespannt.
Oh ja. Yeah.
Das letzte Mal hatten wir ja Puffreis.
Puffreis.
Knusperpuffreis.
Ich habe was mitgebracht. Du musst die Augen zumachen.
Yes.
Du brauchst aber beide Hände. Dann mach nochmal die Augen auf, ja. Stell das Mikro, weil der Dennis hat das Mikro in der Hand, weil die Couch so niedrig ist.
Aber sehr gemütlich.
Ja, sehr gemütlich. Ich habe was dabei, ist ein bisschen größer, ich muss rauskramen.
Ja. Ich habe die Augen schon geschlossen.
Super.
Nimm uns mit auf die Reise.
Okay, streck deine Hand aus, deine rechte.
Ja.
Ja.
Mhm.
So, also Dennis fühlt gerade.
Ja, ich fühle gerade. Warte mal, Moment. Wieder dieser ASMR-Moment. Ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, Klorollenpapier breit, vielleicht ein bisschen breiter noch. Hat auch, ist rund. Und so hört sich an. Paul, ich habe keine Ahnung, ich habe die Augen
zu. Ja, warte mal, lass sie zu, ja, gib mir ja. Das nochmal, weil ja. Ich mach's mal auf. Weil okay. Da ist was drin, also da ist ein Lebensmittel drin.
Ja.
Okay?
Mhm. Das knistert.
Oh, das ist gut verpackt. Halleluja.
Also ihr könnt es dann auch gerne bei Instagram da mal sehen, wenn euch jetzt das irgendwie zu lange ist, dann könnt ihr so circa eine Minute vorskippen, dann seid ihr beim Ergebnis, was ich in der Hand habe.
Pass auf, also ich mache es jetzt auf.
Ja.
Und du darfst es aber nicht mehr umdrehen.
Okay. Okay. Ist gefährlich. Ich darf nicht mehr um. Ja.
Jetzt. So, und jetzt musst du dran riechen, aber Hals gerade.
Ja, ich halte es gerade. Okay. Ja. Ich würde nicht drauf kommen, Paul. Sag mal bitte. Darf ich die Augen aufmachen?
Ja, mach's auf. Mach's auf.
Ah, das Ding hier, das sieht aus wie dieses, aber ist es nicht. Ich wollte sagen, es ist das japanische Würzmittel, ist es aber nicht.
Das ist Tajin.
Ja.
Das geil. Ist Chili Limettensalz.
Mhm. Weißt du was?
Lass mich auch probieren.
Ultra geil. Tajin. Mexikanisch, ne? Das haben wir nämlich im...
Das ist sauer, Salz, scharf.
Und das kommt auf die Drinks, ne? Auf dieses richtig. Bier. Da gibt es noch so ein Bier, genau, richtig. Wo das auch um am Rand ist. Das hatte ich auch in San Sebastian.
Habe ich gehört, fand der nicht so gut, ne?
Es war interessant. Ich habe es mal pur getrunken bei Marek. Da fand ich so, ja, ich glaube, es passt hervorragend zu dem Essen, was wir hier haben.
Mhm.
Aber so pur war es mir ein bisschen zu wild, aber es war auch so der erste Drink am Abend, vielleicht brauchst du ein bisschen Sättigung. Aber geil, das ist es also.
Genau, und das ist hier der Deckel. Sieht aus wie eine Zitronenpresse.
Ja.
Und genau, man macht da quasi, also das ist eine Limettenpresse quasi oben drauf. Du machst in diesen Deckel, also wir zeigen euch das auf Instagram,
ja.
Presst du eine Limette aus, dann hast du die Flüssigkeit, da tunkst du dann das Glas, also den Glasrand umgedreht rein.
Ja.
Und dann mit diesem nassen Rand gehst du in diese Form und hast dann oben am Rim, also am Glasrand, hast du dann diesen säuerlichen, leicht scharfen, salzigen Geschmack für Margaritas. Also wir hatten es ja irgendwie auch über die Sour-Kategorie, so klassisch, klassisch Tequila Sour. Und das Ding haben wir auf der Fachmesse hier in Berlin, auf der BCB Bar Convent in Berlin, haben wir das entdeckt. Ich kenne das Produkt schon länger, aber in dieser Verpackung war es mir neu. Und ja, Micheladas, also ein Bier, Tomate, Tabasco, Worcester und so, ne? Da passt gut, es passt zu allem Südamerikanischen, weil ja diese, da hole ich jetzt nochmal kurz aus, weil diese Tequila, Salz, Zitronennummer, ne? Was man ja so in Deutschland so macht, ne?
Ja.
Betonung liegt ja auf Deutschland. Ist, also in unserem Bar-Dogma vor 10 Jahren habe ich gemeint, was Tequila und so, dafür gibt es nur eine Limone, also eine Limette, so Salz und Zitrone machen wir nicht. Ist ja aber eigentlich auch nicht ganz richtig, weil Tequila und Salz, das machen die Mexikaner tatsächlich. Ja, sie machen es nur ein bisschen anders. Und zwar benutzen Mexikaner, also auf die Mezcalleros auch, ne, die auf den Farmen arbeiten und die Agaven stechen und destillieren und fermentieren und so, die trinken ihren Tequila oder ihren Mezcal oder ihren Sotol, also alle Agavendestillate mit Wurmsalz.
Mit Wurmsalz?
Ja, und zwar das Salz ist rot. Warum ist das Salz rot? Weil die kleinen Maden, ja, die in diesen Agavenpflanzen sitzen, sammeln, trocknen, ja, und dann mit Salz mörsern. Ist kein veganes Produkt.
Darf ich kurz was,
ja,
fragen?
Ja.
Sind diese Würmer sauer? Haben die so eine zitrusartige Note?
Ja.
Deshalb nehmen die diese Würmer, richtig?
Ne, sie nehmen sie, weil es halt, also ich weiß nicht genau, warum sie nehmen, aber meiner Meinung nach ist das halt diese Heritage von dieser Agave und sie nehmen da was noch mit raus und dann am Ende wird es wieder vereint und so. Und es ist halt leicht, ist halt auch so einen leichten Smokiness, ne? Es ist so leicht smoky. Also es ist nicht geräuchert oder so, weil der Mezcal ist ja irgendwie schon geräuchert, aber es passt halt einfach super und deswegen daher kommt dieses Salz, was gar keinen Sinn macht, ist es mit dem Zimt und so und der Orange, also mein Gott, wenn die Leute es trinken wollen, sollen sie es trinken, ne? Ich bin da kein Fan von, aber dieses Salz, also südamerikanische Spirituosen und Salz ist einfach eine sehr gute Kombination.
Geiles Produkt der Woche.
Danke.
Ich finde auch die Idee smart, von welcher Firma das jetzt auch ist. Das macht es einem schon einfacher, ne? So für Mise en Place einfach die Dose auf und dann würdest du das so benutzen, so wie es ist, direkt so, in der Bar, ne?
Wir benutzen es nicht, weil das halt auch schon so ein bisschen Trash halt, ne?
Ja. Also, ja.
Aber wir haben es da.
Also ein bisschen Cup-Noodle-Style, ne? So vom schönen Plastik hier. Aber es ist auf jeden Fall vom. Also wenn du damit arbeitest, ist es auf jeden Fall eine Erleichterung, glaube ich so. Wenn du keinen Bock hast auf Ästhetik und schnell arbeiten willst, dann kannst du das benutzen. Aber es ist ein super Produkt. Also ich finde es, ich dachte jetzt erst, dass es halt diese japanische Würzmischung ist, wo auch Chili und Sesam und so drin ist, aber es ist ja komplett was anderes hier.
Aber es riecht auch nicht so eindeutig.
Es riecht gar nicht eindeutig. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es super lecker riecht, um ehrlich zu sein.
Nee, es riecht überhaupt nicht gut.
aber
schmeckt
geiles
einfach
Produkt.
Super, schmeckt einfach super.
Schmeckt richtig gut, ja. Ich glaube, muss mal mexikanische Wochen bei mir zu Hause einführen. Mein Nachbar ist tatsächlich auch Mexikaner, von daher.
Ist schon sauer auch, ne?
Es ist krass. Sauer, ja.
Sehr gut. Ey, wir waren stehen geblieben bei Essen. Ich muss trotzdem noch eine kleine Ankündigung machen. Mega Jingle, ey, wer hat den gemacht?
Daniel Stenger hat den gemacht. Könnte aber gerade sehr laut gewesen sein, falls es so war. Tut mir leid, wir mischen hier nichts mehr im Hintergrund ab.
Ja, es darf. Weihnachten darf auch laut sein.
Genau.
Nee, ich habe eine kurze Ankündigung zu machen, weil heute ist Montag, der 21. November, morgen ist Dienstag, der 22. November und am 22. November machen meine beiden Christmas-Pop-Up-Bars auf.
Nämlich
hier in Mannheim, einmal im Odeon in G7 und einmal im Sieferle. Wir hatten es ja schon über die Läden bei der letzten Folge. Kurze Werbung in Eigensache. Wir haben beide Läden, sind gerade am Schmücken. Also während wir hier sitzen und locker plaudern, werden da Ballons aufgeblasen und Christbaumkugeln an die Decke geklebt. Und es gibt fantastische Drinks und weißen Glühwein, hausgemachten weißen Glühwein, in ganz Mannheim bekannt, hausgemachten Eilikör mit Madeira, Kaffee und Asbach 8 und so. Und das wird jetzt ein Riesenspaß. Odeon ist offen Montag bis Samstag, immer ab 19 und das Sieferle ist offen Dienstag bis Sonntag, immer ab 20 Uhr, außer Sonntag 18 Uhr, da ist schon Sonntag immer 18 Uhr schon auf. Und es läuft Mariah Carey und Wham von Platte. es gibt mega witzige Veranstaltungen. Jede Woche ein paar Gäste an der Bar. Irgendwie aus meiner Heimat. Wir haben jemand aus München, der macht Christmas Slushies, also aus so einer Slushie-Maschine.
Geil.
Und wir haben Gabriel Daun und Jan Jeli, die machen Tom and Jerry's, das ist ein heißer Eierpunsch, kommt aus Boston.
Aha.
Also dieser Drink kommt aus Boston und Martinis, das ist an einem Sonntag und so. Check mal ab, kommt vorbei, würde mich freuen. Jeder, der mit dem Promocode Kau und Schluck 10 bei mir am Tresen steht, kriegt mir Eierlikör aufs Haus.
Geil, Randa. Alles in den Shownotes. Ey, das habe ich auch mal gemacht.
Das habe ich mir gerade überlegt.
Mit diesem
Sorry,
Kau und Schluck Code.
Avian, so machen wir.
Das ist sehr gut. Ey, Kau und Schluck immer als Code benutzen. Versucht es auch gerne mal in anderen Restaurants und Bars.
Ja, genau.
Vielleicht bekommt er auch was. Wenn nicht, bekommt er vielleicht einfach aufs Maul. Tja.
Ja, so was ist laberst du? Nee, Werbung, Ende.
Ach geil, herrlich. Nee, ich finde es schön, ihr macht euch da noch richtig Gedanken. Weißer Glühwein, der ist sehr lecker, den habe ich auch schon getrunken, Paul. Das ist ein gutes Ding. Was ich noch wissen wollte, beziehungsweise was ich noch erzählen wollte und von dir wissen wollte, ist, du hast ja auch mal gesagt, du guckst ab und zu Netflix oder natürlich gibt es auch andere Anbieter, Disney Plus und Amazon Prime und wie sie alle heißen. Ich habe was am Wochenende gesehen, beziehungsweise angefangen. Und zwar weiß ich nicht, ob du das auch gesehen hast, daher die Frage. Und zwar Pepsi, wo ist mein Chat? Schon mal gehört?
Nein.
Geil. Das ist eine absolute Empfehlung. Pepsi, wo ist mein Chat? Achtung, harte Fakten. In den 90ern hat Pepsi so einen kleinen Krieg mit Coca-Cola gehabt. Mhm. Ja? Also das ist eine Dokumentation. Das sind 4 Teile, geht glaube ich 45 Minuten so eine Folge. Und die haben sich gedacht, so, Pepsi hat sich gedacht, so, was können wir machen, damit wir Coca-Cola so ein bisschen vom Markt holen, damit wir ein bisschen hip sind. Die haben sich ja dann auch Michael Jackson und Cindy Crawford und so ins Boot geholt. So. Es gab einfach nur diese 2 großen Giganten, was diesen Getränkemarkt in Cola-Business anging damals. Gut, die haben sich gedacht, wir machen so einen Werbekatalog. Du kannst Pepsi-Dosen kaufen, Punkte sammeln, kriegst dafür, keine Ahnung, Pepsi-Merchandise, so ein Pulli, ein T-Shirt, ein Duffelbag, also Mountainbike, was auch immer, war ziemlich cool aufgemacht, dieser Katalog. Und in der Werbung war halt dann am Schluss, also das hieß irgendwie, keine Ahnung, 300 Punkte kriegst du ein T-Shirt, 500 Punkte kriegst du eine Hose, was auch immer. Und 7 Millionen Pepsi-Punkte kriegst du ein Harrier-Chat. Das war in der Werbung. Oh. Ohne Klauseln. Also normalerweise sind ja immer Teilnahmebedingungen. Dieser Harrier-Chat ist natürlich nur für die Werbung, kannst du nicht gewinnen. War aber so nicht. Dann war ein Typ da, der Typ war 17 oder so, hat sich gedacht, Moment, wenn ich 7 Millionen Pepsi-Punkte sammle, dann kriege ich den Harrier-Jet.
Also ein Flugzeug?
Ein Kampfjet.
Au. Oh.
Let's do it. Dann hat er sich das ausgerechnet, wie viele Dosen Pepsi er quasi kaufen müsste und trinken müsste, um diese Coupons zu haben. Ja?
Waren das so händische Coupons?
Ja. Es gab ja damals auch kein Internet und nichts. Ne? Also du musstest das noch mit Schere ausschneiden, diese Dosen kaufen, wegschicken. Ach, per Post du. Und so. Dann hat er sich wirklich so Gedanken gemacht im Zimmer, das alles aufgehangen, wie viele Dosen und so. Im Endeffekt hätten die 190 Jahre lang jeden Tag 3 Dosen Pepsi trinken müssen oder 90 Dosen Pepsi, damit sie überhaupt auf die Menge gekommen wären. Er, aber dieser junge Typ, der die Gedanken hatte, hat aber schon jemanden in seinem Freundeskreis gehabt, der 20 Jahre älter war und Millionär war. Mit dem war der auch ganz viel in den Bergen wandern. Das waren so ja, Wildlife-Typen. Und er hat gesagt, pass auf, ich habe da so eine Idee. Ich will diesen Harrier-Chat haben. Da gibt es diese Werbung. Und er hat gesagt, ja, nimm mir das mal auf, zeig mir diesen Werbespot, wir gucken uns das mal an. Da hat sich dieser Investor, nenne ich ihn jetzt mal, diesen Werbespot angeguckt, hat gemeint, ja, da ist wirklich keine Klausel. Also theoretisch sind wir im Recht, wenn wir diese 7 Millionen Punkte kriegen, dann kriegen wir diesen Chat. Dann haben die ausgerechnet, wie viel das kosten würde. Moment, ich habe es hier aufgeschrieben. Es würde kosten für diesen Pizza-Chat, diesen Harrier-Chat, das würde 4,3 Millionen Dollar kosten, um also diese ganzen Dosen zu kaufen. Du müsstest quasi 1,4 Millionen 12er Packs Pepsi kaufen, um ja. 7 Millionen Punkte zu bekommen.
Okay.
Das sind 16 Millionen Dosen.
Ja.
Dann haben die sich überlegt, ja, okay, was brauchen wir noch? Also er musste wirklich einen Businessplan für den Investor schreiben. Die haben sich dann 6 Lager oder hätten sich 6 Lagerhallen gemietet, bla bla bla, dann zur Zeitarbeiter. Es hätte 3 Monate gedauert. Naja, ich will jetzt nicht alles spoilern. Ihr müsst euch das auf jeden Fall angucken. Es turns out, hat sich dann rausgestellt, es gibt in diesem Katalog noch eine kleine Klausel, da steht drin, du kannst die Punkte auch kaufen. Das heißt, von 4,3 Millionen Investitionen ist es auf 700.000 Dollar gesunken und dann hat der Investor gesagt, okay, jetzt machen wir das.
Ja.
Und hiermit lasse ich euch allein. Das ist einfach Wahnsinn.
Oh, wo hast du das gesehen?
Auf Netflix.
Auf Netflix. Ja.
Pepsi, wo ist mein Chat?
Okay.
Also ich habe auch erst 2 Folgen gesehen, aber das ist doch Wahnsinn, oder? Der Typ, also da geht es dann halt auch los. Ne? Also man kann sagen, sie haben es auf jeden Fall gemacht. Ich weiß nicht, was das Ergebnis ist, ob er den Chat jetzt bekommen hat irgendwann oder nicht. Aber die haben es sich gegeben. Die sind auch vor Gericht jetzt gegangen, dann gegen Pepsi, und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Geile Doku. Stell dir das mal vor, ey, wie smart. Der Typ hat gedacht, so, das ist die Investition, die ich machen muss, und dann kann ich eine Firma gründen, was auch immer.
Und was kostet so ein Jet?
So ein Jet kostet 32 Millionen Dollar. Das heißt, mit einer Investition von 700.000 Dollar in dem Fall,
Dividende, ja,
hast du dann 32 Millionen. Und der hat auch beim Pentagon dann angerufen und gefragt, ist es überhaupt möglich, rechtlich ein Harrier-Chat zu kaufen. Weil, das war ja auch so die Frage. Kann man denn überhaupt als Privatperson Harrier-Chat kaufen? Er hat es geschafft, beim Pentagon durchzukommen, und es hieß, ja, solange irgendwie das Radarsystem ein bisschen abgeschwächt ist, ja, und der Harrier-Chat unbewaffnet, ja, ist, kann, ja, man das kaufen.
Sauber.
Geil, ne?
Wow. Jetzt habe ich das Telefon in der Hand. Achtung.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Sorry für den schnellen Übergang. Ich habe gedacht,
du musst Druck machen.
Ich habe ein bisschen Druck hier. Dennis,
ja,
schnelle Runde.
Okay, let's go.
Spätzlebrett oder Spätzlepresse?
Spätzlebrett. Scham. Scham ist immer geiler.
Sehr gut. Finde,
ja,
ich auch.
Ja.
Sehr gut. Gebrannte Mandeln oder Magenbrot?
Gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln. Directly. Das ist so ein
Seriously?
Ding. Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin ja ein Weihnachtsmarktkind. Also auch, ja, wenn es die schnelle Runde heißt. Meine Mutter war 10 Jahre lang jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt hier auch gestanden, und sie hat immer gebrannte Mandeln für mich und meinen Papa mitgebracht, und das ist so ein Ding.
Okay.
Gab's halt immer bei uns.
Fair enough.
Ja.
Das akzeptiere ich als Entschuldigung. Okay, und die letzte Frage.
Ja.
Fleischwurst oder Blutwurst?
Boah, schwierige Frage. Fleischwurst, du meinst schon so ein Ringel, ne? Wo,
ja,
man so reinbeißt in Senf und so die harte, nicht in
aber
chemische Scheiben.
Aber gut, jetzt aber nicht vom, gut, aber ja, jetzt ja, nicht vom Discounter, ne?
Verstehe ich. Ich glaube, mein Go-To ist trotzdem eher Blutwurst.
Ja.
Hm? Blutwurst ist halt einfach, ist zwar wild, aber ist geil.
Magst du Blutwurst getrocknet oder frisch?
Frisch.
Frisch.
Hm?
Hm.
Hm? Aber am liebsten gebraten.
Gebraten.
Am liebsten, ja, gebraten. Ja.
Ja.
Ja. Bei dir auch?
Ja, ich bin eher bei getrocknet so,
ja,
weil es halt nicht so chewy ist. Also es ist, ja, halt nicht so, die Fettwürfel sind halt irgendwie schon so ein bisschen mürbe, würde, mhm, ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Bei der frischen hast du, also ich habe so das Gefühl, bei der abgehangenen ist es so ein bisschen runder. Es,
ja,
ist schon ein bisschen erfahren.
Ich finde
so das Geschmacksmittel.
Ja, verstehe ich. Für den Vesper-Charakter finde ich tatsächlich aber auch dieses Getrocknete interessanter.
Mhm.
Weil du, ja, das passt dann besser zum Ding.
Sauber.
Ja.
Cool, vielen Dank.
Danke.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Da sind wir wieder. Schnelle Runde. Ja. Sehr gut. Blutwurst. Love it. Gut. So.
Wir kommen langsam zur Lounge, oder?
Ist das schon?
Ich weiß nicht, wir sind jetzt über eine Stunde. Wir können gerne noch weiterreden, das ist gar kein Thema.
Warte mal.
So, ich sag, wie es ist. Normalerweise hätten wir das jetzt geschnitten, aber es steht ja auch in der Beschreibung Rough, Rugged and Raw. Du hast noch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich mache ja gerne Pizza und so.
Ja.
Ne? Und also so Hefeteig, und das ist irgendwie, ich gebe mir da schon auch Mühe und so.
Mhm.
Oder beim Backen auch Mürbteig oder was auch immer, ne?
Ja.
So. Ich kriege den einfachsten Teig nicht hin. Und zwar Flammenkuchenteig. Ich krieg's nicht hin.
Also Flammenkuchen,
mhm, ja?
Mhm.
Das ist ja eigentlich, da kommt ja schon Creme Fraiche drauf, ne? Ich mache immer halb Schmand, halb Creme Fraiche. Wir machen oft Flammenkuchen. Ich kaufe den aber immer, weil es gibt einen guten zu kaufen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, warum. Flammenkuchen, er bricht mir irgendwie immer, vor allem wenn er belegt ist, kann ich ihn nicht ziehen auf den Schieber und so.
Ja.
Ey, muss man Flammenkuchenteig liegen lassen oder? Ich verstehe es nicht. Also sowieso Teig ausrollen,
ja,
und dann irgendwo,
ja,
draufziehen und,
ja,
so.
Ja.
Ich krieg's nicht hin. Flammenkuchenteig.
Also ich finde erstmal witzig, dass du sagst Flammenkuchen. Heißt es nicht einfach nur Flammenkuchen? Also ohne EN?
Ach so.
Flammenkuchen. Oder verschluckt man das EN? Flammen.
Ich würde
sagen, Flammenkuchen macht ja auch Sinn.
Ich würde sagen, das heißt Flammenkuchen.
Flammenkuchen. Ja, ich versuche einfach nur abzulenken, weil ich keine Ahnung habe, was dein Problem ist mit dem Teig. Ich weiß es auch nicht. Ich habe tatsächlich noch nie einen Flammkuchenteig selbst gemacht.
Also das ist Wada ist es.
Wasser und
Mehl und,
ja,
Salz.
Ja, genau. Also relativ simpel. Tatsächlich vielleicht einfach nur die Verhältnisse. Vielleicht stimmt einfach dein Verhältnis nicht zwischen Wasser und Mehl.
Dass du, vielleicht ist dass es auch das Mannheimer Wasser.
Weil das sehr kalkig ist.
Ja.
Das kann sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
Weil beim bei der Pizza ist ja so, also die zweite, also die dritte Phase der Gärung, dann nochmal irgendwie im Korb irgendwie portioniert als Bällchen, 220 Gramm oder was auch immer das dann ist. Oder 180, ich weiß gar nicht, wie groß die Bällchen immer sind. Und dann hast du die ja schon auch vorportioniert, dann irgendwie mit Semola so, damit du auch gut runterkommst, genau. Und so, ne?
Ja.
Und das mache ich halt beim Flammkuchenteig nicht, portioniere das nicht, sondern das ist dann ein großer, dann schneidest du was ab.
Ja.
Und dann mache ich irgendwie mit so eine Kugel und dann ist dann schon wieder, sind da so Faltkanten drin und so. Und irgendwie, ich krieg's nicht hin.
Du verarbeitest den aber direkt. Also du knetest und dann machst du dir direkt deine Portionen ab und rollst den aus.
Nee, ich mach.
Oder lässt du ihn ruhen? Das ist halt auch, denke ich, trotzdem wichtig, weil dieser Kleber vom Mehl sich erstmal entspannen muss. Das machst du ja auch normalerweise, also so versuche ich mir das jetzt irgendwie zusammenzuleiten, machst du das ja auch bei Pfannkuchenteig oder so, dass du, wenn du das zusammenrührst, eigentlich auch erstmal 15 Minuten stehen lässt, damit der Kleber im Teig sich entspannt und dein Pfannkuchen nicht so gummiartig wird. Ne? Und dementsprechend könnte das halt auch sein, dass du das Wasser und das Mehl und das Salz für den Flammenkuchenteig auch erstmal vielleicht einfach mal in Ruhe lassen musst für ein paar Minuten. Und vielleicht wäre es schon schlauer, wenn du das vorher portionierst.
Also
und die Kugeln machen, quasi ruhen lassen, dann so wie du gesagt hast, mit dem Semola und so ausrollen. Und ich denke, dann sollte es passen. Hatte ich noch nie gemacht. Ich hatte das auch letztens mal mit einem Kumpel das Thema Flammkuchen, weil der überlegt, irgendwie so eine Bar oder Restaurant zu übernehmen. Hat aber auch keine Ahnung von Gastronomie, so by the way. Und er will Flammkuchen machen, so. Ja, gut. Anderes Thema. Und dann hat er gesagt, ja, das kann ich mir dann auch so vorbereiten, den Teig. Und dann so wie lange kann ich den denn aufheben? Und ich war mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, wie lange man so einen Flammkuchenteig dann aufheben kann. Weil das wirklich nichts ist, was ich privat, also weder privat für mich, noch in einem Restaurant jemals irgendwie gemacht habe. Aber auch nicht so wirklich das Interesse dran. Ich bin halt auch kein Teigtyp, das muss ich dazu sagen. Viele von euch wissen es ja, aber du weißt wahrscheinlich noch nicht. Ich lasse bei Pizza halt auch den Rand liegen. Ne?
Ach wirklich?
Mhm. Ich lasse, also wenn es jetzt keine geile Pizza ist, wie jetzt zum Beispiel im Rosso Vivo oder so.
Ne? Keine Werbung, aber eigentlich schon
also
Werbung.
Also schon Werbung. dann liebe ich das auch. Aber so, ich sag mal, diese 0815 Stani-Pizzen, da bleibt bei mir der Rand liegen. Außer ich habe eine Tunke, wo ich irgendwie den Rand noch reinmachen kann.
Ich esse einfach keine andere Pizza mehr tatsächlich.
Außer die
von also selber oder von denen, also hier in Mannheim.
Ja.
Ja. Weil, also alles andere macht irgendwie keinen Sinn.
Ja gut, ich muss sagen, wir weichen schon, wenn es schnell gehen muss, ab und zu mal aus, weil wir die vom Vivo Rosso ja nicht mit nach Hause nehmen können. Also kannst du schon machen, macht aber keinen Spaß mehr dann.
Nee, macht keinen Spaß.
Das haben wir ganz am Anfang gemacht, als er neu war, der Giuseppe, und haben dann gesagt, ja, ist schon geil, aber hundertprozentig ist es halt im Laden, macht es viel mehr Sinn. Das ist keine Pizza, die dafür gemacht ist, die mit nach Hause zu nehmen. Und das wird er dir auch so unterschreiben. Und es ist fast eine Beleidigung wahrscheinlich, wenn du ihm seine Pizza mitnehmen willst. Was ich auch voll und ganz nachvollziehen kann. Weil
absolut.
Der Genuss muss dort vor Ort stattfinden. Er hat auch gute Antipasti, gute Weine,
ja.
Gibt sich sehr viel Mühe.
Find also
ich fand es immer eine schöne, kleine, gemütliche Pizzeria, wenn man es so nennen will, Restaurant eher als Pizzeria. Also natürlich ist es eine Pizzeria, aber nicht so im Sinne von Pizzeria. Es ist schon ein bisschen ausgewähltere Produkte. Er macht sich da schon sehr viele Gedanken drüber.
Doch, ja.
Hat er ja auch mit dem, oh Mann, oh Gott, ich habe manchmal so Lücken im Kopf. Wie heißt der denn? Giuseppe, Alter, jetzt habe ich einen Riesenhänger. Der Kollege, der die Vinoteca hat, Osteria Franco, der Franco. Oh
ja,
Gott, okay. Franco, es tut mir leid. Wirst wahrscheinlich eh nicht hören, aber Franco hat ihm da ja auch gut unter die Arme gegriffen am Anfang, was jetzt so die Frutti di Mare zum Beispiel anging. Da kam die Meeresfrüchte von ihm aus dem Restaurant.
Hm.
Und das ist halt schon geil, weil du weißt, das ist wirklich gute Qualität dann.
Ja, nee, ja. Pizza gut bei denen. Ja gut, was steht hier unten rechts, Dennis?
Was steht hier unten rechts? Da steht Mikrowelle.
Ah.
Das ist doch ein gutes Stichwort. Wenn wir uns in unsere Lounge setzen, und unsere Lieder in die Playlist reinklatschen.
Stimmt.
Auf die Liederliste. Da sind auch schon ein paar Leute von euch dazugekommen, was mich sehr freut. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Die Liederliste wird aktualisiert und ich würde sagen, der liebe Paul Sieferle haut den ersten Song rein.
Erster Song, Liederliste. Kennst du Grand Brothers?
Ja.
Die Band?
Ja.
Also das Duo?
Ja.
Ne?
Ja.
Genau. Von dem Album Delation von 2015, der Song Ezra Was Right.
Gut, rein da.
Rein.
Von mir kommt der erste Song vom lieben Daniel Stenger, aka Flashbacks. Der hat ein Album rausgebracht, Paul.
Habe ich mir angehört.
Sehr gut, ne?
Habe ich mir angehört.
Ja.
Ich muss ja, ich habe ja euren Podcast schon auch schon gehört vorher. Welcher Song?
Alright.
Das von diesem Jahr, ne?
Genau.
Ist ganz frisch, ne?
Ist dieses Jahr rausgekommen. Ja. Die Vinyl ist letzte Woche bei mir im Briefkasten gelandet. Und ich finde es ein sehr gutes Album vom Daniel. Nochmal Props, wir haben schon telefoniert. Die Props kamen schon persönlich. Das ist der erste Song vom Album Take Care My Friend von Flashbacks. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen.
Cool. Angeteasert schon das letzte Mal. Tatsächlich, meine Mitarbeiter wissen das, weil diese Songs irgendwie immer in den Playlisten vorkommen. Ich bin nicht nur Shania Twain Fan, ich bin noch ein viel größerer John Mayer Fan.
Oh, gut.
Der für mich der kompletteste Singer-Songwriter auf diesem Planeten, unbestritten, unerreicht. Und habe ich mir auch schon in New York mal angeschaut, Madison Square Garden, und
natürlich.
Bin extra nach New York geflogen dafür. Sonst. Ja, ja, naja, das ist, also der Typ ist einfach, also ein wahnsinniger Songwriter, abgefahren, guter Gitarrist und witziger Typ auch irgendwie so. Also wir kennen uns nicht, ich würde ihn gerne kennen, aber so ist das halt, ne? Nee, tatsächlich John Mayer von dem Album von 2017, The Search of Everything. Der Song heißt In the Blood.
Gut. Von mir kommt von Dominic Fike Three Nights aus dem Album Don't Forget About Me, die Demos. Ist tatsächlich ein Casper-Tipp gewesen in San Sebastian. Hat mir gut gefallen, habe ich auf dem Rückflug gehört und in mein Herz geschlossen. Deswegen lasse ich euch teilhaben.
Sauber. Nummer 3, haben wir schon? Ne, jetzt Nummer 3, ne? Mhm. Nummer 3, okay. Max Herre und Sophie Hunger, der Song heißt Fremde. Auch wirklich, also auch politisch irgendwie berührend und auch total aktuell gerade. Der Song ist schon ein bisschen älter, aber ich würde die Version aus der Unplugged MTV Unplugged KD Radio Show auf die Playlist packen.
Sehr gerne. Letzter Song von mir, von Zapp, God of the Sunsets. Keine Ahnung, ob es ein Album dazu gibt. Guter Song. Rein da.
Kenn ich nicht. Hör ich mir an.
Gerne.
Nice.
Sehr schön. Paul.
Dennis.
Wir sind am Ende.
Das war schön.
Also nicht am Ende, aber am Ende mit der Episode. Und letzte Woche war ja der Cliffhanger. Was deine wildeste Aktion oder das wildeste war, was du je erlebt hast, hinterm Tresen und in welcher Band du spielst. Mit dem Cliffhanger lassen wir euch wieder alleine. Ne? Bis zur nächsten Folge. vielleicht erfahrt ihr es nächste Woche. Und ansonsten gerne 5 Sterne, Discord, Patreon, alles
Sterne.
In Randa. Genau. So.
Gut, Dennis. Schön war's.
Ja, war sehr schön.
Gute Woche.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das wird Tochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen.
Kau und Schluck.
Du Schlisch, schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre auf Schlisch.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.